So, unser Thema heute heißt das Licht, das alles zu sich zieht. Und ihr wisst ja, dass ich seit über 2 Jahren mich mit dem Johannesevangelium beschäftigt habe. Und es ist interessant, ich hätte nie gedacht, dass da so viele Gedanken drin sind, die auch unserem Bild der Heilsgeschichte entsprechen. Und deswegen die Frage, die habe ich auch gestern in Wuppertal zuerst gestellt: Was verstehst du denn unter Heilsgeschichte? Geschichte ist ja keine Geschichte, die man sich erzählt, sondern geht es um einen historischen Zeitablauf, also Geschichte im Sinne der Weltgeschichte. Und wenn es um Heilsgeschichte geht, dann wäre das auch eine Zeitentwicklung, die wohin führen müsste, wenn dieses Wort genau das wirklich macht, was in ihm steckt, dann müsste man sagen, es muss alles heil werden, gell? Weil sonst wäre dieser Begriff ja falsch. Also wenn ich von Heilsgeschichte rede und das Ziel der Heilung wird nicht erreicht, dann mache ich das wie in der Medizin. Da haben wir Symptombekämpfung und die Ursachen werden nicht beseitigt. Im Gegenteil, man tut irgendwelche Pharma-Riesen noch unterstützen, indem man viele Pillen isst. Gell? Und das ist sicher hier und da nötig, keine Frage. Aber das Ziel der Heilung wird dann nicht erreicht. Gell? Es gibt ein Buch, das heißt, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, fällt mir gerade ein, da hat jemand ein Buch geschrieben, Krebs ist heilbar und die Erde ist eine Scheibe. Gell? Also nach dem Motto, es ist eigentlich Unsinn, dass man mit Chemie Krankheiten heilen könnte oder die Ursachen beseitigen. Wenn also hier im geistlichen Sinne die Heilsgeschichte ist, sagt schon das Wort für mich, da muss am Ende alles heil sein. Und genau das ist es, was das Wort Gottes uns auch vermittelt. Also der aufmerksam liest, wird feststellen, dass die ganze Bibel voll ist von diesen Gedanken, dass Gott in seiner Allmacht durch ganz bestimmte Mittel zu ganz bestimmten Zeiten die gesamte Schöpfung wieder in seine Herrlichkeit zurückführt. Das ist das vorgegebene Ziel. Und das ist für mich Heilsgeschichte. Deswegen möchte ich heute aus Johannes Kapitel 12 mal die 6 Verse hier behandeln, ab Vers 31. Und mal schauen, was uns diese Gedanken hier zu diesem Begriff und dieser allumfassenden Heilsgeschichte zu sagen haben. Also Johannes Kapitel 12, ab Vers 31. Ich lese die Verse mal, damit wir wissen, worum es geht, und gehe dann wie gewohnt auf die einzelnen Punkte noch ein. Jesus sagt, nun ist das Gericht dieses Kosmos, nun wird der Anfängliche, das ist der Oberste, dieses Kosmos nach draußen hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alles zu mir selbst ziehen. Dies aber sagte er, andeutend, welches Todes er im Begriff ist, zu sterben. Was sagt nun die Volksmenge, die das gehört hat? Übrigens haben die das nicht verstanden, gell? Da haben wir schon Mühe mit, dass wir verstehen, was er hier sagen will. Und wir haben heute das ganze Wort Gottes. Die Volksmenge nun sagt, wir hörten aus dem Gesetz, dass der Christus hinein in den Äon bleibt. Und du, wieso sagst du, dass es für den Sohn des Menschen notwendig ist, erhöht zu werden? Wer ist denn dieser, der Sohn des Menschen? Daher sagt Jesus zu ihnen, interessant, der geht gar nicht auf die Frage ein. Noch eine kleine Zeit ist das Licht inmitten von euch, wandelt, solange ihr das Licht habt, auf das nicht die Finsternis euch ergreife. Und der in der Finsternis wandelt, nimmt nicht wahr, wohin er weggeht. Warst du jetzt zufrieden mit der Antwort? Er hätte sagen können, wie ein Politiker, gell? Wir reden auch immer drumherum. Und dann sagte Jesus weiter, solange ihr das Licht habt, er meint ja sich, gell? Glaubt an das Licht, auf das ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies sprach Jesus und weggehend wurde er vor ihren Augen verborgen. Wir konnten auch nichts mehr fragen, gell? Also wenn ich an diese Predigtmethode denke, die Jesus angewandt hat, dann denke ich, hoppla, dann haben wir hier gelegentlich ein schlechtes Gewissen, weil wir nicht alles so haarklein erklärt haben, vielleicht, wie es nötig gewesen wäre für jemanden, der das noch nie gehört hat. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass gerade die, die dem Wort zugeordnet sind, aufgrund einer gewissen Unverständlichkeit nachfragen, wenn du das schon nicht genügend erklärt hättest, sodass wir uns nicht immer Gedanken machen müssen, ob denn nur auch der letzte Anwesende heute hier, wenn Fremde da sind, das nun alles versteht. Das ist nicht das Ziel. Auch die Jünger Jesu, seine Lernenden, haben meistens nichts verstanden. Das kannst du eindeutig nachlesen, aber ich erinnere nur an die Geschichte mit der Frau im Brunnen und Ähnliches. Es gibt eine ganze Reihe von Missverständnissen. Ich habe eine Liste gemacht davon, dass sie immer falsche Schlussfolgerungen gezogen haben, haben alles aufs Irdische bezogen und hatten keine Ahnung, was Jesus wirklich meinte. Also das ist erst später geworden, nachdem er weg gewesen ist und der Geist ihnen geholfen hat, das zu verstehen. Daher kommen ja dann auch die Briefe der Apostel. Aber bevor das gewesen ist, muss ich feststellen, haben sie nur gewusst, auf den es Verlass, das ist der Richtige. Bei dem bleibe ich, auch wenn ich es nicht verstehe. Und so ging es mir vor 25 Jahren, als ich bei euch im Hauskreis war, das erste Mal, und habe nichts verstanden und habe gedacht, okay, hier bleibe ich. Gell? Und da sind wir heute noch. Also dieses Gefühl, ich weiß, wie das ist. Und deshalb, lasst uns mal schauen, wo hier im Einzelnen die Dinge sind, die uns jetzt interessieren. Und vielleicht auch den einen oder anderen, die Predigten werden ja auch im Internet gehört, sodass man hier vielleicht mal ein Aha-Erlebnis hat, auch wenn man das vielleicht noch nie gehört hat. Er fängt ja an hier mit der Rede und sagt, nun ist das Gericht dieses Kosmos gekommen. Was Kosmos ist, wissen wir hier wahrscheinlich alle. Es geht nach den Worten des Paulus darum, 2. Korinther 4, Vers 9, dass der ganze Kosmos, sowohl Engel als auch Menschen, gemeint sind. Also auch die Engelwelt gehört dazu. Und jetzt sagt er hier, das Gericht dieses Kosmos ist gekommen. Und jetzt wird der Anfängliche dieses Kosmos nach draußen hinausgeworfen. Wer ist denn der Anfängliche dieses Kosmos? Der Oberste dieses Kosmos. Im 2. Korinther 4, 4 nennt ihn Paulus der Gott dieses Äons. Und dieser Äon und dieser Kosmos sind ja verbunden. Nach Epheser 2 wissen wir, dass der Geist des Diabolos in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist, die in dem Kosmos dieses Äons leben. Also wir haben einen Zeitabschnitt und der Inhalt von diesem Zeitabschnitt ist der Kosmos bestehend aus Engeln und Menschen. Das sind ja die vernunftbegabten Geschöpfe. Zum Kosmos gehört auch die Tierwelt, die Pflanzen, eben alles. Und das wird ja auch alles befreit, wie wir aus Römer 8 wissen. Aber zunächst hier ist die Frage, warum ist das Gericht damals gekommen? Er hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um den Kosmos zu richten. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn du den Gesamtzusammenhang erkennst, auch im Johannesevangelium. Er sagt, der Menschensohn kam als das Licht des Kosmos und das Licht des Kosmos war das Leben der Menschen. Johannes 1, Vers 4. Würde also heißen, in dem Moment, wo das Licht kommt in diesen Kosmos hinein, war klar, wer dem Licht zugeordnet ist, was Finsternis ist. Das heißt, der Kontrast zwischen Licht und Finsternis war wahrnehmbar. Solange das Licht nicht in diesen Kosmos gekommen ist, hat man die Finsternis nicht erkennen können. Das heißt also, allein die Anwesenheit des Lichtes, damit des Gottessohnes in Person, war der Gerichtsmoment, das jetzt auch die Engelwelt erkennen konnte, wo ist der Unterschied zwischen den diabolisch verführten Menschen und denen, die sich dem Licht zugeordnet fühlen oder ihm nachgehen. Und das alleine ist das Gerichtskriterium, neben dem im Johannes 16, wir haben ja schon drüber geredet, wenn es um den Glauben geht oder die Treue. Also hier ist klar, dass ein großer Unterschied besteht zwischen dem Anfänglichen oder Obersten des Lichtes, das Alte Testament nennt ihn die personifizierte Weisheit, Sprüche 8, der Christus, und dem Diabolos, der Schlange, wie immer er auch genannt wird, dem Teufel, dem Satan, der mit seinen Anhängern oder denen, die ihm zugeordnet sind, eben die Finsternis Macht darstellt. Und dieser Kontrast wurde deutlich aufgrund der Anwesenheit des Lichtes. Und Jesus hat in Lukas 10, 18 schon mal gesagt, ich habe den Diabolos, den Teufel, den Satan, wie einen Blitz aus dem Himmel fallen sehen. Und wir haben ja im Hauskreis die Enthüllung behandelt und da wissen wir, dass dieser Moment, um den es da geht, wenn der Diabolos aus dem Himmel geworfen wird, ja bei der sieben Posaune geschieht. Ich will euch diese zwei Verse nochmal in Erinnerung rufen, Enthüllung 12, da heißt es, und der große Drache, die anfängliche Schlange, die Teufel gerufen wird, wurde hinabgeworfen und der Satan, wie hast alle vier Bezeichnungen für ihn, der die ganze bewohnte Erde irreführt, wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine große Stimme, jetzt kommt der Moment des Wechsels, ich hörte eine große Stimme im Himmel sagen, jetzt ist die Rettung und die Vermögenskraft und die Regentschaft unseres Gottes und die Autorität seines Christus geworden, da der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen wurde, der sie tags und nachts vor unserem Gott verklagt. Das ist der wichtigste Schritt nach Golgatha. Gell? Auf Golgatha, da kommen wir jetzt gleich dazu, ist die Rechtsgrundlage geschaffen worden für diese Heilsordnung. Und dann ist eigentlich nichts passiert. Das heißt, Jesus hat einen Vorausblick gegeben mit dem Blitz aus dem Himmel fallen oder der wie er hier sagt, das Gericht des Kosmos ist gekommen, weil er anfänglich hinausgeworfen wurde. Es ist ein Blick auf diesen Moment bei der siebten Posaune. Hier wird der nächste wichtige Schritt gemacht, nämlich die Regentschaft, die Herrschaft des Kosmos übernimmt Gott und Christus. In der Zwischenzeit seit dem Verfehlen von Adam in fast 6000 Jahren bis heute, hat ja der Diabolus selber die Herrschaft über den Kosmos gehabt. Denk an die Matthäus 4, gell? Jesus steht mit ihm auf dem Berg und der zeigt ihm alle Reiche der Welt, alle Regentschaften des Kosmos und sagt, die gehören mir, gell? Kannst du von mir kriegen. Und da hat Jesus ja nicht widersprochen, sondern das war so. Und deswegen ist der Diabolus im Grunde der Pächter dieses Kosmos bis zur sieben Posaune. Und Jesus sieht jetzt in dieser Äußerung hier, die er tut, zu diesem Zeitpunkt, weil jetzt das Licht gekommen ist und er wusste auf Golgatha, kurze Zeit danach, wenige Monate später, wird er aufgrund seines Sterbens die Rechtsgrundlage legen, dass dieser Diabolus seine Herrschaft verliert und dass er auch alle übrigen sozusagen zu sich führen kann. Das bietet er den Leuten damals schon an. Nachher am Ende bei den Versen, solange ihr das Licht habt, haltet euch an das Licht. Solange ich hier bin, dann bleibt doch bei mir, damit ihr im Licht seid und nicht in der Finsternis. Und da müssen wir nachher auch die Frage stellen, was machen wir denn heute? Weil Jesus nicht mehr neben uns steht. Da ist er in uns. Gell? Und wie ist es das dann mit dem Licht, mit den Lichtverhältnissen? Ich finde das ganz spannend. Ja, und jetzt kommt dieser interessante Vers 32, wo er sagt, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alles zu mir selbst ziehen. Was meint er damit? Wenn wir nicht den nächsten Vers noch hätten oder die Aussage in Kapitel 3, Vers 14, hätten wir damit ein Problem. Es heißt hier im Vers 33, dieses aber sagte er, andeutend, welches Todes er im Begriff ist zu sterben. Also ich werde von der Erde erhöht, würde heißen, da passiert was bei meinem Sterben. Und in Johannes 3,14 nimmt ja das Johannesevangelium Bezug auf eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die muss ich euch erst erzählen und dann lesen wir das nochmal in Johannes 3, um zu verstehen, wie das mit der Erhöhung ist. Als Israel aus Ägypten ausgezogen waren, sie hatten diese Wanderung durch die Wildnis, Wüstenwanderung sagen wir immer, gell? Die Wanderung durch die Wildnis, da haben sie öfter gemurrt und einmal Da haben sie gesagt, wir haben hier kein Wasser, kein Brot, wären wir lieber in Ägypten geblieben, gab es sogar Zwiebeln, gell, also Lauch. Und jetzt hat Gott was gemacht? Er hat giftige Schlangen geschickt. Und die giftigen Schlangen haben die Murra gebissen und die sind gestorben. Da hat das Volk geschrien zum Hause, unternimm mal was, gell, hier sterben die Leute. Und so sind sie, gell, erst Murren auf Gott schimpfen, anschließend erwartest du Hilfe von ihm. Was würde ein Mensch machen, gell, und sagen, pff, sehr gut, du bleibst. Gott ist anders. Was gibt jetzt Yahweh dem Mose für eine Anweisung? Yahweh spricht zu Mose, 4. Mose 21, 8 und 9. Mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Kupfer. Da in der Bibel steht Bronze, das ist nicht richtig. Kupfer ist das, Hebräisch eindeutig. Und er machte eine Schlange aus Bronze, aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf sie, auf die kupferne oder feurige Schlange, so blieb er am Leben. Und darauf geht jetzt das Johannesevangelium ein. Und Jesus wird hier zitiert, und da heißt es, Vers 14, Kapitel 3, so wie Mose in der Wildnis die Schlange erhöhte, also ist es für den Sohn des Menschen nötig, erhöht zu werden. Und in Verbindung mit Vers 32, Kapitel 12, muss ich also sagen, wenn Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alles zu mir ziehen, dann geht es um diesen Augenblick, wo er auf Golgatha an diesem Fluchholz angenagelt war. Das war sich 2 Meter über der Erde. Keine Ahnung, wie hoch das war. Gell? Und die Erhöhung an diesem Holz war der direkte Bezug zu diesen beiden Versen in der Geschichte aus dem Alten Testament. Und er hat im Kapitel 8 schon mal darüber gesprochen, Johannes 8, zu den Juden. Da hat er gesagt, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht und so weiter. Und hier ist die Frage erlaubt, wer hat ihn denn eigentlich erhöht an diesem Holz auf Golgatha? Das waren doch die Römer, gell? Und wir haben schon mal eine Liste gemacht, wer ihn alles an das Fluchholz gebracht hat. Es waren nicht nur die Römer, es war der ganze Kosmos und auch die Juden. Gell? Was haben die Juden geschrien vor Pilatus, als er ihn freigeben wollte? Ja, gib uns den Barabbas, wir wollen den Verbrecher, gell? Den Banditen, der Jesus wollen wir nicht. Und dieser Moment auf Golgatha, in diesem Moment ist sozusagen die juristische Befreiung aus der Todesbindung durch Adam her geschehen. Die Menschheit war durch Adam versklavt in den Tod. Das heißt, nach Römer 5, Vers 12, wir haben von Adam den Tod geerbt und deswegen sündigen wir oder verfehlen wir. Dort steht nicht, wir sind Verfehler und sterben deswegen, sondern da steht, wir haben den Tod geerbt, deswegen, worauf wir verfehlen, und deswegen sterben wir. Also die Ursache unseres Sterbens liegt in der Verfehlung des Adam, nicht in der Verfehlung, die wir haben. Das haben wir ja auch schon ausführlich behandelt. Das gilt zu beachten, denn Paulus geht noch viel weiter, wenn es um diesen Augenblick geht, wo er die 2 Meter oder wie viel das war an diesem Fluchholz erhöht worden ist auf Golgatha. Wenn wir mal 2. Korinther 5 beachten, ab Vers 18. Und wie soll ich nennen? Also größer kann man nicht denken, wie Paulus das so schildert. Da spricht er davon und sagt, dieses alles aber, wenn es um Heilsgeschichte geht, ist aus Gott, der uns durch Christus für sich selbst in jeder Beziehung verändert hat. Bei dir steht wahrscheinlich versöhnt und uns den Dienst der Veränderung gegeben hat. Also das könnte ich noch ertragen, wenn man hier versöhnen sagt, obwohl das nicht dort steht. Dort steht von oben nach unten in jeder Beziehung ändern. Katalasso heißt es griechisch. Und das ist eindeutig, gell? Hat auch der Bruder Schacke hat da mal eine Abhandlung drüber geschrieben, über diese Veränderung. Da war er Rechtsanwalt, also Jurist, das ist dasselbe. Und weiter heißt dann die Begründung bei Paulus hier, 2. Korinther 5, Vers 19, weil Gott in Christus war, den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändernd. Okay, da kann ich auch noch mit, gell, und sage, er hat alles verändert, nicht versöhnt, gell, zum Versöhnen gehören zwei. Ist die Welt mit Gott versöhnt? Ganz Leben nicht, gell, aber sie ist verändert, nämlich seit Golgatha, seit der Erhöhung des Christus. Und was sagt er noch? Und ihre Übertretungen nicht zurechnend. Ja, das ist ein Ding, gell. Also mit diesem Augenblick der Erhöhung auf Golgatha war Gott in Christus, hat den ganzen Kosmos verändert, hat die Übertretung nicht zugerechnet, weil die können ja gar nichts dafür, dass sie übertreten, so wie wir auch, weil sie das von Adam geerbt haben, in Anführungszeichen. Und daher sind wir Gesandte für Christus, Vers 9, Vers 20, in dem Gott gleichsam durch uns zuspricht, durch uns zuspricht, anderen Leuten, gell? Was sollen wir denn denen sagen? Nach der Bibel steht, lass dich versöhnen mit Gott, gell? Ist nicht verkehrt. Wörtlich steht dort, seid dem Gott verändert. Das heißt, passiv. Gott hat das schon gemacht. Das sollst du endlich begreifen. Also wenn wir dann draußen den Ungläubigen in Anführungszeichen sagen, Christus ist gestorben, hat den ganzen Kosmos hineingenommen in diese Veränderung und jetzt kann Gott alles befreien, weil die juristische Grundlage gelegt ist. Dann kann der sagen, was geht mich das an, gell? Oder er sagt, was, das habe ich noch nie gehört, ne? Das musst du mir erklären. Also versteht ihr, es ist passiert, es ist passiert. Und genau darum geht es doch hier. Diese Erhöhung durch Christus an diesem Fluchholz hat die juristische Grundlage gelegt zur Veränderung des ganzen Kosmos. Alles hat sich geändert damals. Es ist alles geändert worden und darauf weist Jesus hier sozusagen schon hin. Und jetzt dürfen wir mal fragen, und das ist auch interessant, wer waren denn die Ersten, die allerersten, die von diesem Vorgang, seiner Erhöhung an diesem Fluchholz, profitiert haben? Ich will euch mal ein paar Verse vorlesen aus Lukas 23 ab Vers 40. Lukas 23 ab Vers 40 ist die Gelegenheit oder der Zeitpunkt, an dem Christus an diesem Holz hängt und links und rechts von ihm hängen auch noch zwei an diesem Holz. Und der eine lästert und sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann nimm jetzt mal was, damit wir hier wieder runterkommen. Ja. Und jetzt ist die Antwort des anderen ist interessant. Der zweite, der sagt Folgendes. Der andere erklärt jetzt, fürchtest du dich aber nicht vor Gott, sagt er zu dem anderen Verbrecher, ja, da du doch in derselben Verurteilung bist, wie wir jetzt. Wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen dem angemessen, was wir praktiziert haben, dieser aber praktizierte nicht ein Ungehöriges. Ja, der ist unschuldig, gell? Aber wir beide sind noch Verbrecher, wir hängen da rechtmäßig her, was beschwerst du dich? Interessant, gell? Wie er da in dieser Situation sozusagen hier zum Glauben kommt. Und er sagte dann zu Jesus, werde an mich erinnert, wenn du in deiner Regentschaft kommst. Also wenn er als König sozusagen regiert, sollte er an den Verbrecher denken. Und jetzt sagt Jesus diesen bemerkenswerten Satz zu ihm. Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich erkläre das gleich, weil das ein sehr umstrittener Vers ist. Und dann wird weiter berichtet, es war die sechste Stunde, es wurde finster und dann kam eine gewaltige Stimme, Jesus rief mit gewaltiger Stimme, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er hauchte aus. Und dann im Vers 47, der zweite Hinweis, da stand doch dieser römische Hauptmann da. Und was hat der gesagt? Wahrlich, dieser Mensch war gerecht, nach Lukas, nach Matthäus, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Da kam er auch zum Glauben. In dem Moment, als er das sah, wie der Vorhang im Tempel zerriss, er stand ja im Osten, und das ist jetzt ein anderes Thema, das lasse ich lieber. Jedenfalls ist er auch quasi zum Glauben gekommen. Und wenn wir hier an diesem Augenblick der Erhöhung des Christus denken, an diesen Moment, waren das die beiden Ersten, die direkt davon profitiert haben. Jesus hat zu denen gesagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, um was für ein Paradies geht es denn da? Wir brauchen das Alte Testament zum Beispiel, da gab es ja den Garten Eden, den wir Paradies nennen. Was ist mit dem passiert? Im Ezekiel Buch 28 bis 32 wird uns geschildert, die Bäume Edens kamen in den Scheol. Das heißt, dieses Paradies in Anführungszeichen ist im Scheol. In Enthüllung Kapitel 1, 22 wird uns und 2. Korinther 12 vom Paradies Gottes erzählt. Das Paradies Gottes, wo ist das? Das ist da, wo das neue Jerusalem ist, wo das Holz des Lebens steht, die Bäume des Lebens, wird meist gesagt. Und das ist oben, eindeutig. Gell? Und das andere Paradies ist unten. Das ist da im Scheol. Unsere Glaubensväter haben immer gesagt, das ist der lichte Teil des Totenreiches, gell? So war ihre Ausdrucksweise. Ist da heute, es war der beste Teil der Aufenthaltsräume der Gestorbenen. Dort war auch der arme Lazarus im Schoß Abrahams offensichtlich. Weil ich nicht glaube, dass es ein Gleichnis ist, haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Und selbst wenn es eins wäre, Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Also was hat Jesus gemacht? Er ist an diesem Fluchholz gestorben. Wo ist er anschließend hingegangen? Ist Jesus gleich in den Himmel aufgefahren von dem Holz? Nein, Jesus sagt nach unten. Genau, er ging in die tiefste Tiefe. Er hat sozusagen von der tiefsten Tiefe aus und von der höchsten Höhe aus alles umfasst. Er kam ja aus der Gottgleichheit, Philipper Kapitel 2, und ging in die tiefste Tiefe bei seinem Sterben, und zwar seine Seele, denn sein Leib wurde dann in das Grab gelegt und der Geist war bei Gott, haben wir eben gelesen. Also die Seele war im Scheol. Und ab Psalm 16, 9 und 10 sagt er ja, du wirst meine Seele im Scheol nicht lassen. Das wird ja da schon prophetisch angedeutet. Was hat er jetzt gemacht, wenn er nach unten gegangen ist, wenn dieses Eden, was im Scheol ist, sozusagen die oberste Rubrik ist, der Aufenthaltsräume der Gestorbenen? Ich habe übrigens jetzt 3 Wochen lang das Thema behandelt, gell? Und ich möchte ein Buch machen über Bibelthemen, wo das alles drinsteht. Und das ist ein Thema davon. Also Jesus ist von diesem Fluchholz sozusagen, seine Seele, in den Scheol gegangen, in den Hades, in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, hat den Übeltäter mitgenommen und hat ihn im Eden unten abgesetzt. Gell? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, nämlich dem Paradies unten. Und er selber ist weitergegangen. Das heißt, der Glaubende, der neben ihm zum Glauben gekommen ist, ist jetzt in einem, oder damals, ich muss vorsichtig sein, in einem Aufenthaltsraum der Gestorbenen, wo es angenehm ist. Genannt Eden oder Paradies. Was hat Jesus dann gemacht? Nachdem er in die tiefste Tiefe gegangen ist, ist er ja wieder auferstanden. Was lesen wir über seine Auferstehung? Da trifft er wen zuerst? Die Maria Magdalena. Warum er gerade die Frau trifft? Es war nicht seine Mutter, gell, die Maria. Die Maria Magdalena, warum er gerade die Frau trifft, darauf gibt es eigentlich keine Antwort, weil die Bibel uns keine gibt. Aber es steht so da, Johannes 20, Vers 17. Und jetzt freut sie sich, die Maria Magdalena, dass er wieder da ist und will ihn wahrscheinlich umarmen. Was sagt Jesus jetzt zu ihr? Er sagt, berühre mich nicht. Oder fass mich nicht an. Gell? Berühre mich nicht. Warum? Er begründet das, weil ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Das heißt, ganz langsam, das ist wichtig, er ist aus den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen, aus der tiefsten Tiefe zurückgekommen, ist der Frau erschienen, hat gesagt, fass mich nicht an. Daher wissen wir über diesen Vorgang, dass er erst zum Vater musste. Und jetzt brauchen wir für diesen Weg die prophetische Darstellung des Alten Testamentes. In Hebräer Kapitel 9 wird er darauf Bezug genommen. Hebräer 9, Vers 12, da heißt es, Jesus kam nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut in die heiligen Stätten, ein für alle Mal Erlösung findend. Was ist denn im Alten Bund gemacht worden? Im Alten Bund musste der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen. Aber er musste was mitnehmen, das Blut dieses Sündenbockes, der geschlachtet worden ist. Wir haben ja zwei gehabt, bei Yom Kippur wurden zwei Böcke genommen, der eine wurde in die Wildnis geschickt und hat das Böse fortgetragen sozusagen, und der andere wurde geschlachtet, und sein Blut hat erst die Priester gereinigt, und anschließend musste der hohe Priester im Allerheiligsten das an die Bundeslade, an den Deckel sprengen. Und dieser Augenblick des Blutsprengens an den Deckel der Bundeslade war das Zeichen für die zeitweilige Bedeckung der Sünde des Volkes. Das heißt, deswegen heißt der Tag nämlich auch Yom Kippur, Tag der Bedeckung. Kennst du die Kippa? Die Juden haben, die Männer, so eine Halbschale als Mütze da auf dem Kopf, das ist die Kippa. Und das kommt, diese Wortwurzel, Kafar heißt bedecken, Kippa ist die Bedeckung, der Yom Kippur ist der Tag der Bedeckung, das kommt von Kaf, von Handschale, also die Handschale. Im Englischen, wer von euch ein bisschen Englisch kann, die Tasse heißt Cup, gell, im Englischen. Das ist Hebräisch, gell. Im Englischen gibt es viele hebräische Begriffe. Also diese Halbschale, das ist die, um die es da geht. Und dieser Tag wurde Tag der Bedeckung genannt, und jetzt wurde die Schuld bedeckt. Aber das Blut des Christus hat nicht nur die Schuld bedeckt für einen gewissen Zeitraum, nach Hebräer Kapitel 9 und 10, kannst du das ganz sauber nachlesen, sondern wie ich eben auch gelesen habe in diesem einen Vers, der hat ein für alle Mal mit seinem Blut Erlösung geschafft. Und jetzt zurück zu der Geschichte. Er ist gestorben, ist in die untersten Orte gegangen, ist wiedergekommen, ist der Maria begegnet, sagt, fass mich nicht an, ich muss noch zum Vater. Warum musste er denn noch zum Vater? Wenn du jetzt dieses Bild im Alten Testament mit dem Allerheiligsten in dem Blut im Sinn hast, er musste im oberen Heiligtum den Wert seines Blutes darbringen. Das heißt, erst ab diesem Moment, wo er beim Vater war, ist dieser juristische Vorgang abgeschlossen worden, nämlich der Befreiung oder Veränderung des ganzen Kosmos, dahingehend, dass Gott ab diesem Augenblick, wo das Blut zur Wirkung kam, jetzt hätte sozusagen jeden zum Glauben führen können oder in die Vollendung. Und deswegen sind weder der links, der links neben ihm hing, noch andere vorher aus den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen herausgekommen. Die konnten vorher nicht rauskommen. Sondern was hat Jesus gemacht? Nachdem er das Blut oben dargebracht hat, da hilft uns jetzt Petrus in 1. Petrus 4, Vers 6 und Kapitel 3, Vers 19. Ich lese aus 3, Vers 19, da sagt Petrus, dass Christus im Geiste lebend gemacht worden ist, auferstanden beim Vater gewesen. Und in diesem Geist ging er auch hin und herholdete oder predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, den einst Ungehorsamen, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche errichtet wurde, in welcher wenige, dies sind acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Und 1. Petrus 4, Vers 6 sagt Petrus ergänzend, denn dazu ist auch Gestorbenen evangelisiert worden, auf dass sie im Fleisch zwar den Menschen gemäß gerichtet würden, aber im Geist gemäß Gott lebten. Was ist also hier passiert? Nachdem er beim Vater war, ist er wieder in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen gegangen. Vorher ist keiner auferstanden. Hat dort gepredigt, Evangelium gepredigt. Dann lesen wir in Matthäus 27, dass er nach seiner Auferstehung ein Erdbeben gab, die Heiligen aus den Gräbern herauskamen, sie gingen in die Stadt, wurden von vielen gesehen. Matthäus 27, Vers 52, kannst du das nachlesen. Und der Lukas schreibt dann in seiner Apostelgeschichte, wo er in Kapitel 1, Vers 9 von der Himmelfahrt berichtet, dass Jesus in einer Wolke aufgenommen wurde, von ihren Augen hinweg. Das war nach meiner Überzeugung keine Wetterwolke. sondern das war hier, die, wie der Hebräerbrief sagt, die große Wolke von Zeugen. Das waren die, die nach seiner Auferstehung, nachdem er da gepredigt hat, nachdem sein Blut zur Wirkung gekommen ist, herausgekommen sind aus den Gräbern. Es gab vorher Ausnahmen, über die haben wir ja auch schon geredet, nämlich der Mose, der Elia, die ja schon mal auf dem Berg der Verklärung waren, und mit dem Wissen von Henoch, dass er weggenommen wurde. Also es gab Einzelpersonen, die offensichtlich schon vorher eine gewisse Bevorrechtigung hatten. Aber wie das auch bei uns ist, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Nach der Regel konnte niemand, weil er der Erstgeborene von allem ist, vorher aus den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen herauskommen. Und das finde ich faszinierend, gell? Und wenn wir hier an diesem Augenblick der Erhöhung des Christus denken, ich bin sicher, dass, wenn er sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, ziehe ich alles zu mir. Da steht nicht nur alle, technisch alles. Das heißt, da gehört auch wirklich alles dazu. Da gehören auch die Tierwelt und die Schöpfung dazu. Du musst Römer 8 lesen. Gell? Die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf die Befreiung hinein in die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Heilsziel, das ist Heilsgeschichte. Und dieser Moment war hier gekommen und in diesem Augenblick hier konnte das jetzt zur Wirkung kommen. Und die Ersten, die davon profitiert haben, war der, der neben ihm hing, war der Hauptmann. Wahrscheinlich ist er ja irgendwann gestorben und hat das mitgenommen. Und die Heiligen, die auferstanden sind. Ob da noch andere dabei waren, steht nicht geschrieben. Gell? Aber es ist anzunehmen. Und deswegen glaube auch ich, dass die Leibesglieder des Christus, die jetzt schon bei ihm sind, genau wie er im Aufenthaltsraum der Gestorbenen evangelisieren können. Was für dich, wenn es mal soweit ist, und du bist beim Herrn, dann kannst du da lustig loslegen. Elfriede ist ja unser Evangelist hier. Und meiner Mutter habe ich gesagt, als sie diesen Weg ging, aber ich sage, jetzt kannst du meinen Vater mal aufklären, gell? Vielleicht bekraftet er es ja, wenn du ihm das sagst. Und das sind so Momente, die eben dann auch ganz praktische Auswirkungen haben können. So, und glaubt ihr jetzt, dass seine Lernenden oder die Juden, zu denen er gesprochen hat, das überhaupt begriffen haben, worum es ja geht? Da habe ich höchste Zweifel, gell? Weil selbst wir damit Mühe haben unter Umständen. Und wir haben heute das ganze Wort Gottes. So, es bleiben uns ja noch 3 Verse von diesem Text. Auf die will ich jetzt noch eingehen. Er sagt im Vers 34, und die Volksmenge antwortet jetzt im Vers 34, wir hörten aus dem Gesetz, dass der Christus hinein in den Äon bleibt. Und du, wieso sagst du, dass es für den Sohn des Menschen nötig ist, erhöht zu werden? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Also mir fallen ja 2 Dinge auf. Erstens diese Frage, die sie stellen, aus dem Gesetz heraus. Wir wussten, wenn der Messias kommt, der Christus, der Gesalbte, dass der bleibt für den Ion. In den Bibeln steht für ewig, für immer. Das ist schon mal nicht richtig, weil die hatten ja die Meinung, dass der Gesalbte nach dem Gesetz für sie die israelitische Herrschaft wiederherstellt, unter der sie dann leben können. Wie weit sie da gedacht haben, das will ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sagt uns das Neue Testament, dass er für die Weltgeschichte, Buber übersetzt das mit Weltzeit, und das ist meines Erachtens der Einzige, der das einigermaßen richtig macht, dass er für die Weltzeit bei Israel bleibt als ihr König und Priester. Und wir haben im Alten Testament die prophetischen Hinweise darauf, Psalm 89, Psalm 110 und viele andere, wo von seinem Samen, seiner Priesterschaft immer geredet wird und wo es heißt, wie Psalm 110, Vers 4 ist der markanteste, du bist Priester für ewig, steht in unseren Bibeln, gell? Du bist Priester für ewig. Und im Grundtext steht Lamm, also für eine begrenzte Zeit, weil dieses hebräische Olam ist halt die Bezeichnung für verborgene Zeiten Gottes. Und da, wer das überhaupt genau mal wissen will, wie das mit dem Äon ist, das Äon ist ja ein Zeitabschnitt, da gibt es viele von. Es gibt Äonen, es gibt einen Äon innerhalb von anderen Äonen. Kann man alles nachweisen aus dem Grundtext der Schrift. Ich habe ja mal ein Heft gemacht, die Wortdienste 35, wer die hat, bei 35 kannst du das genau nachlesen, wie sich das mit dem Äon verhält. Aber hier ist schon mal wichtig, der Gedanke, das begreift eigentlich jeder, sowohl das aaronitische Priestertum als auch das Priestertum des Christus wird im Alten Testament mit ewig in Anführungszeichen bezeichnet. Was ich sage, steht nicht da, sondern für zeitbegrenzt. Besteht denn das aaronitische Priestertum noch? Das hat auch im Jahre 70 unserer Zeitrechnung aufgehört. Das sind fast 2000 Jahre, dass das nicht mehr da ist. Da kann man doch nicht sagen, dass Aaron Priester ist und seine Nachkommen für ewig. Das steht auch nicht da, gell? Sie waren für diesen Zeitraum, für den das vorgesehen war, nämlich Le Olam, und er war verborgen, für diesen verborgenen Zeitraum waren sie für diese Priesteraufgabe vorgesehen. Und die war 70 unserer Zeit schon zu Ende, als die Römer das jüdische Religionssystem beseitigt haben. Das Priestertum des Christus, könnte jetzt jemand sagen, besteht für immer. Stimmt denn das? Was ist denn die Aufgabe eines Priesters? Er muss sozusagen zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Denk an den hohen Priester im Alten Bund, Blut an die Bundeslade sprengen, war die Bedeckung der Schuld für Israel für ein Jahr. Gell? Im nächsten Jahr musste das wiederholt werden. Der Priester hat die Aufgabe, sozusagen das, was ich sage mal zu bepriestern ist, ja, so lange zu bepriestern, bis es heil geworden ist. Wenn also die Heilsgeschichte am Ende ist, wenn alles heil ist, Römer 11, 36, aus ihm ist das ganze All, es hat durch ihn Bestand und es wird in ihn hinein zurückgeführt, wenn dieser Kreislauf geschlossen ist. Wenn alles heil ist, braucht es auch keinen Priester mehr. Was wollen wir dann mit einem Priester? Die Aufgabe ist erfüllt. Und diese erfüllte Aufgabe zeigt mir, dann ist das Priestertum zu Ende. Es ist also nicht für ewig, sondern für äonisch bestenfalls. Oder für hebräisch Le Olam, nämlich für eine verborgene Zeit. Weil wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, bis alles heil geworden ist. Wir haben als nächstes das Ende dieses Äons, danach kommt das Millennium. 1000 Jahre danach kommt der weiße Thron, das sind wieder Nachtwachen, dann kommt das neue Jerusalem, das ist auch noch längst nicht alles in Ordnung, das sind auch die Hure und die Hunde draußen, das ist auch die Enthüllung. Das kann auch Tausende von Jahren dauern, bis alles heil geworden ist, solange brauchen wir den Priesterdienst. Keine Frage, gell? Aber wenn das alles heil ist, ist das zu Ende. Deswegen noch einmal, das Wort ewig steht nicht in unserer Bibel. Weder im Alten Testament noch im Neuen. Und ich werde nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, weil das einfach irreführend ist. Gut, jetzt sagt Jesus nach, oder sie sagen, wer ist denn das, der Sohn des Menschen? Also haben sie auch nicht verstanden, gell? Der Sohn des Menschen. Ich erinnere nochmal an 2. Korinther 5, habe ich vorhin gelesen, Gott war in Christus auf Golgatha. Das heißt doch, als der Sohn des Menschen, der Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, auf Golgatha gestorben ist, war Gott in Christus. Steht eindeutig da. Das heißt, man könnte sagen, selbst Gott wurde Mensch, um sterben zu können. Ein ganz interessanter Gedanke. Ich erinnere nochmal auch an das letzte Buch von unserem heimgegangenen Bruder. Hartmut Meyer-Gerber, ja, er kennt den alle. Da hat er genau dieses Problem geschildert. Und es ist hochinteressant, weil, wie wir auch aus der alttestamentlichen Geschichte wissen und wie es Johannes 3 beschreibt, wie Mose die Schlange erhöhte, so auch Christus erhöht wurde, und Gott war in diesem Augenblick dabei. Das heißt, hier hat die ganze Gottesherrlichkeit, die ganze Gotteskraft dazu beigetragen, dass die Heilsgeschichte ihre Wendung nehmen konnte oder überhaupt erst beginnen konnte. Vorher war es eine Unheilsgeschichte eigentlich. Das heißt, der Rückweg in die Herrlichkeit Gottes begann auf Golgatha. Das war der entscheidende Moment. Und das sagt Jesus zu den Lernenden, und das ist für uns jetzt auch wichtig: Wandelt, solange ihr das Licht habt, mit dem Licht, damit ihr nicht in der Finsternis seid. Wir haben das sicher nicht verstanden, gell? Heute wissen wir, er meinte sich, ganz klar. Nur jetzt ist die Frage für mich, wie wandeln wir denn im Licht, wenn Jesus nicht mehr neben uns läuft? Wo ist denn heute unser Bezugspunkt dazu? Wie machen wir denn das heute? Wenn wir wissen, dass Jesus nach Johannes 1 das Licht des Kosmos ist und das Leben der Menschen, Johannes 1, Vers 4, dann haben wir doch das Wort Gottes als den Christus in Person einmal gedruckt vor uns und dann sind wir noch ja Johannes 17, 1 mit ihm. Also seit Golgatha besteht die Möglichkeit, Wesens 1 mit Christus zu sein. Und seit wir das ganze Wort Gottes haben, auch dieses ganze Wort Gottes zur Verfügung haben, sodass wir in diesem Licht wandeln. Jeder, der sich mit dem Wort beschäftigt, wandelt im Licht. Das kannst du glauben, gell? Und du wirst auch die Auswirkungen davon verspüren. Jetzt ist ganz interessant, wie hier auch schon öfter besprochen worden ist, dass eben dieses Licht das einzig aktive Moment in der Heilsgeschichte ist. Die Finsternis kann überhaupt nichts ändern. Und ich möchte nochmal auf Psalm 139 verweisen, weil das ganz wichtig ist, wo der Psalmist sagt, Vers 11 und 12, und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Das ist eine rhetorische Frage, gell? Und er sagt im Vers 12 die Antwort, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Also wenn ich mich im Finster einhüllen will vor dir, das geht gar nicht, gell? Denn die Nacht würde leuchten wie der Tag und die Finsternis wäre wie das Licht. Also wenn die Finsternis zu Gott käme, Konjunktiv, sie kann es nicht, wenn sie käme, müsste sie Licht werden, weil die Finsternis ist absolut passiv. Es gibt eine Messeinheit für die Physiker unter euch, es gibt eine Messeinheit für Licht, die heißt Lumen. Und die Messeinheit für Finsternis ist keine, gell? Die gibt es gar nicht. Man kann die Finsternis nicht messen. Was machen wir, wenn wir hier finster haben wollen? Dann müssen wir das Licht aussperren, gell? Also alles zumachen und Licht ausmachen. Du kannst also nicht einen Schalter umdrehen und sagen, jetzt wird es finster, weil die Finsternis passiv ist. Die kommt nicht zum Licht. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 6, welchen Anteil hat denn die Finsternis mit dem Licht? Gar keinen. So wie Götzendienst mit Gott nichts zu tun hat. Das war ja das Thema dort. Also die Finsternis kann mit dem Licht nicht. Und was lernen wir daraus heilsgeschichtlich noch? Dass nur das Licht was ändern kann an diesem Zustand, das ist für mich wichtig. Wenn ich auf Golgatha an diesem Holz erhöht bin, werde ich alles zu mir ziehen. Ich bin das Licht des Kosmos, ich kann das, weil nur das Licht kann die Finsternis in sich aufnehmen und damit wird sie zu Licht. Das heißt doch heilsgeschichtlich denkend, wenn wir Söhne des Lichts werden wollen, dann dürfen wir ihn höflich bitten, ob er uns das denn nicht erlaubt. Wem es an Weisheit mangelt, sagt Jakobus, der bitte Gott darum. Und das Evangelium, das wir verkünden, muss heißen, du warst Jesus. Jesus ist das Licht des Kosmos. Du musst dich mit Jesus beschäftigen, dann geht deine Finsternis weg. Je mehr Licht wir in unser Leben aufnehmen, umso weniger haben wir Finsternis an uns. Und deswegen ist auch das Evangelium für die da draußen, glaub lieber heute an Jesus als später, weil dann brauchst du nicht durch Gericht gehen oder Erziehungsmaßnahmen Gottes. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nein, ihr seid dem Gott geändert, steht da wörtlich. Es ist passiert, das dürfst du glauben. Und wenn der sagt, lass mich in Ruhe, dann wird er das später lernen. Gell? Gott macht so lange, bis er den Letzten überzeugt hat. Es wird niemand gezwungen. Und niemand wird vergewaltigt, dass er an Gott glaubt, sondern Johannes 16, der Geist überführt. Gott nimmt seinen Geist und überführt die Menschen, damit sie an ihn glauben. Ist das so schwer zu verstehen, was Heilsgeschichte ist? Ich finde, das Johannes-Evangelium ist großartig in der Sache, uns das Licht des Lebens, welches Christus in Person ist, zu vermitteln. Und ich wünsche jedem von ganzem Herzen, dass er sich zu diesem Licht hält. Amen.
Amen.
So, jetzt.